Und wieder ist es Zeit für Geschichte, zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. In einer Woche starten in Potsdam die Musikfestspiele Sanssouci. Wieder werden viele historische Räume und Außenflächen der preußischen Schlösser bespielt. Diesmal lautet das Motto Tanz.
Das war eigentlich ein ganz großer Knackpunkt beim Programm dieses Jahres. Wir greifen jetzt zu Programmen, in denen immer Tanz eine Rolle spielt. Wir sind aber kein Tanzfestival. Es gibt ein sehr gutes Tanzfestival hier in Potsdam, die Tanztage. Wir sind ja ein Musikfestival. Das heißt, wir gucken erstmal, inwieweit hat sich Tanz, Rhythmus, Bewegung, Tanztheater in der Musikgeschichte abgebildet.
Sagt Carsten Hinrichs, der Chefdramaturg der Musikfestspiele. Mit ihm spreche ich in den nächsten Minuten darüber, was uns die jeweiligen Tänze über die Zeiten und Menschen erzählen und welche Bezüge es zur Region gibt. In Preußen können sie alle nicht tanzen. Mit diesem leicht abgewandelten Zitat der Comtesse de Sabran macht das Programmheft auf.
Das handelt sich um das Zitat einer französischen Adligen, die den Deutschen zumindest attestierte, dass sie es mit der Oper versuchen und mit dem Konzert, aber der Tanz sei nicht die Sache der Deutschen. Das gilt tatsächlich in erhöhtem Maße für Preußen. Wir wissen, dass das preußische Hofballett eine sehr glanzvolle, aber sehr kurze Zeit hatte. Das lag unter anderem daran, dass Friedrich der Große gerne Künstler um sich scharte, es aber persönlich mit Künstlern sehr schwierig hatte. Er hat sie also wahlweise als Kanaillen oder Schlimmeres beschimpft und er wollte sie vor allen Dingen nicht bezahlen.
An einer Person kam auch Friedrich nicht vorbei. Am ersten Wochenende hat Adriana in Syria im Schlosstheater Premiere eine Oper seines Lieblingskomponisten Karl Heinrich Graun. Darin trat auf die Barberina, Barbara Campanini.
Pygmalion ist im Adriano in Syria ein großes Intermezzo gewesen. Man muss sich das so vorstellen, dass das, was bei uns heute Pausen sind, waren dort auf der Bühne tatsächlich Zwischeneinlagen. Und eine solche tanzte Frau Campanini und das machte sie so gut, dass Berlin ganz ballettverrückt wurde. Es hat sich dann der Sohn eines hohen Beamten in sie verliebt. Der wollte sie heiraten. Daraufhin gab es einen Riesenskandal. Sie musste dann also kurz nach der Oper die Bühne räumen. Sie hat aber trotzdem kein unglückliches Leben gelebt, denn sie ist später noch nach Polen gegangen und hat dort ein Waisenhaus für höhere Töchter gegründet. Also eigentlich muss man sagen, ein sehr selbstbestimmtes weibliches Leben, das natürlich auch nochmal interessant ist, im Rahmen dieser Oper reflektiert zu werden.
Soweit also biografische Bezüge im diesjährigen Programm. Eine Reihe von Konzerten zeigen, wie sehr Tänze als Kulturtransferautobahnen funktionieren. Da hat die Forschung, da haben die ausführenden Musikerinnen und Musiker in den letzten Jahren eine Menge neu entdeckt. Das zeigt sich etwa beim Konzert am 18. Juni mit dem Titel Sarabandas Americanas.
Ein schönes Beispiel für einen Tanz, um den sich die Forschung auch wahnsinnig gerne streitet, ist die Sarabande. Ruben Dobrowski, der mit dem Bach-Konsort Wien dieses Jahr auch kommt und solche amerikanischen Sarabanden zeigt, hat da viel Forschung zu betrieben und sagte, wenn man den Weg rückwärts geht, wenn man in Deutschland Bach gefragt hätte, woher kommt die Sarabande, die er in seinen Klaviersuiten einsetzt, hätte er gesagt, das ist ein französischer Tanz. Hätte man in Frankreich in Versailles gefragt, woher kommt die Sarabande, hätten die gesagt, na, aus Spanien. Hätte man die Spanier gefragt, hätten die gesagt, oh, der kommt aus der Neuen Welt, der ist aber streng verboten. Und in der Neuen Welt hätte man festgestellt, dass die Sarabande gar nicht diesen Rhythmus hat, den man in Spanien und so weiter dann kannte. Die Sarabande ist wahrscheinlich sogar der Name eines Gottes, der von den versklavten Menschen in Südamerika bei Tanzveranstaltungen angerufen worden ist. Eine der ersten Beispiele, die wir da haben, ist von Gaspar Fernandez, ein Lied, eine Art Encelada, also wo sozusagen schon überhöht in eine Spielszene eine Unterhaltung zwischen verschiedenen Sklavengruppen abgebildet wird. Und die singen immer Sarabanda, Sarabanda, aber das ist eigentlich die Anrufung eines afrikanischen Gottes, den sie quasi in Erinnerung aus ihrer Heimat mitgebracht haben. Das heißt, für die Spanier war die Sarabande das, was dann musikalisch passierte, während dieser Gott angerufen war. Sie haben das notiert und haben das als ein Beispiel für diese Musik der Sklaven wieder mit zurück nach Spanien genommen und so nahm er dann seine Reise auf. Ursprünglich war das ein viel schnellerer Tanz. Er wird dann auf dem Weg nach Osten immer langsamer. Also da sieht man schon, dass Tänze zum einen getanzt werden müssen, um zu funktionieren, also dass sie aber auch damit Gebrauchsmusik sind oder eine, wie soll man sagen, ein Tanz ist nicht unbedingt Musik, Musik ist nicht unbedingt ein Tanz, aber in dieser Kombination verändert sich die Musik und durch die Ausübung verändert sich auch das, was man braucht, um diesen Tanz zu tanzen. Man sagt immer so böse, das Menuett sei mit der wachsenden Leibesfülle von Ludwig dem 14. auch immer langsamer geworden. Also habe sich als Hoftanz vom sportlichen jungen Ludwig dem 14. immer mehr zu einem etwas gesetzten aristokratischen Tanz verwandelt.
Weil Carsten Hinrichs, Dramaturg der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, gerade Ludwig XIV. Erwähnt hat, der nutzte den Tanz als Disziplinierungselement seiner Gesellschaftsordnung. Zu sehen im berühmten Film Der König tanzt am 16. Juni im Thalia-Kino Babelsberg. Eingeleitet übrigens durch ein Expertengespräch zwischen der künstlerischen Leiterin des Festivals Dorothee Oberlinger und Reinhard Göbel. Tanz als Staatsaktion war möglich, weil er zur Grundausbildung für Adlige gehörte. Hinzu kommt,
dass Ludwig XIV. Selber ein sehr, sehr begnadeter und auch sehr ehrgeiziger Tänzer war, der dann den Tanz eigentlich als eine Möglichkeit genommen hat, in der Choreografie den Hof abzubilden mit seinen Machtgefällen. Das heißt, er hat zum Beispiel die Aristokratie gezwungen, an bestimmten Staatsballetten aktiv teilzunehmen und dort im Rahmen der Choreografie die ihnen zugewiesene Rolle zu übernehmen. Da wird der Tanz zur Abbildung des Theatrum Mundi, wie Ludwig XIV. Es haben wollte. Und da die nun tanzen lernen mussten, waren sie eben an Versailles gebunden und nicht auf ihren Gütern und mussten eben gucken, dass sie an diesen Gesellschaftsereignissen auch teilnahmen. Also er zwang sie auch in seine Gegenwart und hielt sie damit kontrollierbar.
Tanz als Thema der Musikfestspiele Sanssouci. Die leben ja immer auch von den Räumlichkeiten. Wie bildet sich also in den Schlössern das Thema ab?
Vielleicht muss man den Begriff Tanz etwas größer fassen, denn Tanz ist Bewegung im Raum. Und wenn wir jetzt architektonisch auf das Areal der Schlösser und Gärten schauen, dann können wir oft feststellen, dass hier Raum sehr klar durch Bewegung, durch Achsen, durch Schwung, gerade im Rokoko, in der Ornamentik, durch Schwung gegliedert wird. Und ich finde, es ist ein großes Glück bei den Musikfestspielen, diese historischen Räume bespielen zu können, die für mich eigentlich durch die Musik, die wir dort live veranstalten können, in ihre ursprüngliche Nutzung oft überführt werden. Dass man sagt, so ein Raum wie die Ovid-Galerie mit ihrem unglaublich reichen Rokoko-Schmuck und mit den Ovid-Szenen an den Wänden bekommt das i-Tüpfelchen in der Raumwirkung, wenn dort wirklich Musik aus der Zeit erklingt.
Und dann gibt es immer wieder programmatische Überraschungen. Haben Sie jemals von der Tanzwut 1518 in Straßburg gehört? Nein? Dann gehen Sie bitte am 15. Juni in die Friedenskirche.
1518 fing in Straßburg eine Frau an zu tanzen und hörte nicht mehr auf. Und es schlossen sich ihr andere Menschen an und zum Schluss waren es um die 400, die da tanzten. Ob das nach unserem heutigen Verständnis Tanz ist, was dort stattgefunden hat, oder ob das eher Zuckungen waren, also ob es sich um eine Viruserkrankung gehandelt hat, das wissen wir alles nicht mehr. Das Ereignis wird in den Chroniken sehr glaubhaft beschrieben. Das ist natürlich eine Zeit, in der Gesellschaft eigentlich relativ reglementiert war. Das heißt, jemand, der auf der Straße zu tanzen anfängt und seine gesellschaftliche Rolle verlässt, ist ein Skandal. Das weitete sich zum gesellschaftlichen Phänomen aus. Also die Obrigkeit, die diese Zuckungen, diese Tanzwut nicht stoppen konnte, beschloss dann irgendwann mal, dass es zwei Lösungen gibt. Das eine war zu pilgern zum Altar des heiligen Veit. Deswegen gibt es diesen Namen des Veitstanzes für eine bestimmte Erkrankung. Oder aber eben wirklich mit Musik zu tanzen. Das kennen wir auch von der Tarantella. Musik als Medizin sozusagen. Wir haben jetzt Gesine Benfer und Les Eaux et les Bars gebeten. Könnt ihr einen Weg finden, dieses Ereignis von 1518 wieder zum Klingen zu bringen? Und das erste Problem ist, dass 1870 bei der Bombardierung Straßburgs das ganze Stadtarchiv verbrannt ist. Und es gibt also nur ein Manuskript, das sich in Brüssel als Abschrift erhalten hat. Und sie hat das als Ausgangspunkt genommen und hat dann über die Musik der Zeit und auch den Blick in volksmusikalische Aufführungstraditionen, die zum Teil bis heute reichen, Wege zu finden, diese Musik zum Klingen zu bringen. Sie lässt das Panorama einer solchen Stadt um 1518 erstehen.
Sagt Carsten Hinrichs, scheidender Chefdramaturg der Musikfestspiele Sanssouci. Das Festival nächstes Jahr, 2025, hat er noch mit vorbereitet. Er wechselt demnächst zu den Thüringer Bachwochen. Die Musikfestspiele starten am 7. Juni und währen bis zum 23. Juni. Das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.